20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pausengespräch. Mein Name ist Juliane Schunke, ich bin Dramaturgin an der Semperoper und sitze heute hier mit dem Intendanten der Semperoper, Peter Theiler. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Frau Schunke.
Herr Theiler, wir befinden uns in der Pause mal wieder. Wie geht es Ihnen denn heute damit?
Mir geht es eigentlich gut. Ich kann mich nicht beklagen, außer dass natürlich die Umstände nicht gerade günstig sind für einen Theaterschaffenden oder für jemanden, der für sein großes, exzellentes Institut die Verantwortung trägt. Ich muss Ihnen nur in die Augen schauen, Sie sind genauso betroffen wie alle anderen auch. Und das, ob das jetzt die Musiker sind, die Sängerinnen und Sänger, die Tänzerinnen und Tänzer, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses, die wollen sich natürlich zeigen. Wir sind dazu da, zu spielen. Und können es im Moment einfach nicht, weil wir natürlich im Grunde genommen jetzt blockiert sind aufgrund dieser Regelungen, die es zu beachten gilt. Und ich meine, das ist schon eine ernstzunehmende Situation. Und ich kann immer wieder nur für Verständnis werben auch, dass wir das begreifen müssen. Ja, nein, nicht nur begreifen. Wir müssen auch damit umgehen und die Verantwortung tragen für unsere Mitmenschen und auch für die Gesundheit anderer, nicht nur für unsere eigene.
Letztendlich ist es ja jetzt so, dass dieser zweite Lockdown jetzt erstmal nur 4 Wochen dauern soll. Der erste Lockdown, der ja über Monate ging, bei dem wir auch ganz lange gar nicht wussten, gar kein Enddatum logischerweise feststand, wann wir wieder spielen können. Was hat sich denn jetzt verändert? Haben Sie das Gefühl, dass das jetzt stärker noch auf die Stimmung schlägt? Ich meine, man hört ja jetzt einfach jeden Tag, vor allem gerade diese Woche, ganz viele Meinungen und Äußerungen dazu von offenen Briefen, dass definitiv wirklich im Dezember die Theater und Konzerthäuser wieder geöffnet werden sollen. Wie würden Sie sagen, was ist anders als zum ersten Lockdown?
Also jetzt wissen wir schon viel mehr als damals. Ja, das ist natürlich schon so, dass uns dieses Geschehen eingeholt hat in Mitte März. Da hatten wir hier mit Christian Thielemann und unserer Staatskapelle das größte konzertante Ereignis überhaupt. Das waren die Gugelieder von Schönberg und das war im Grunde genommen der Höhepunkt einer Konzertambition, die dann plötzlich einen Abbruch fand. So, wir sind alle erschrocken damals und wussten nicht so richtig, wie man damit umgehen muss oder umgehen soll. Das war eine Lernphase, es war ein Lernprozess. Wir haben uns natürlich zusammengesetzt und sofort versucht, die Situation zu analysieren und entsprechend auch Entscheidungen getroffen, die halt alle sehr in ihrer Befristung doch relativ kurz bemessen sein mussten, weil es gab noch keine wirklichen längerfristigen oder bindenden Verordnungen, sondern auch die aus der Politik heraus musste man ja erstmal die Situation erfassen und begreifen und sehen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen ja auch richtig gewesen so, dass man sich erstmal mit kühlem Kopf da orientiert hat. Natürlich immer in der Hoffnung, dass sich das nur über wenige Wochen oder Monate vielleicht ziehen wird und dann ist es eigentlich vorbei. So, das war ja damals mit SARS in den 90er Jahren auch. Das ist ja dann irgendwann dann schnell wieder vorbei gewesen. Das Gegenteil war natürlich der Fall. Es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass die Fallzahlen steigen, dass die Bedrohung viel größer ist. Und dann kamen die ganzen Bilder aus Italien und die Bilder aus Frankreich mit den vielen stark betroffenen Menschen, auch gerade in Norditalien oder im Osten Frankreichs, wo dann sehr viele Menschen in den Krankenhäusern waren, auf Intensivstationen auch gestorben sind daran. Und hier war man immer noch so, gerade auch in Sachsen, auf einer Insel der Seligen, der Glücklichen. Ja, das hatte genau schon was. Aber es war uns eigentlich eine Warnung. Und ich denke, aus dieser Situation heraus haben wir ja auch dann Konzepte entwickelt. Also dann kamen ja dann schon die etwas längerfristigen Verordnungen, erstmal der Lockdown und dann auch wenige Wochen drauf die Möglichkeit, behutsam wieder aufzumachen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind ja sofort nach vorne geprescht und haben dann auch mit dem Don Carlo und Anna Netrebko und Jussi Iwasow haben wir ja dann eine Form entwickelt, mit 9 Musikern einen Don Carlo zu machen. Das war schon rührend und war auch ganz toll. War auch eine neue Erfahrung, auch eine neue künstlerische Erfahrung. Mhm. Aber wir waren im Grunde genommen da und haben gezeigt, wir wollen. Mhm. Ganz großartig, wie die vielen Kolleginnen und Kollegen sich natürlich auch über selbst gepostete und geschnittene kleine Trailer auch sich eingebracht haben. Es waren doch mehrere Dutzend aus allen Gewerken, künstlerischen Gewerken auch vor allen Dingen, die sich da zur Schau gestellt haben, produziert haben. Das fand ich ganz, ganz toll.
Ich hatte auch tatsächlich mehr so dieses Gefühl, dass alle sehr eng zusammenrücken, also natürlich jetzt im übertragenen Sinne. und wirklich was auf die Beine gestellt haben. Ne? Also unsere Semper Essenzen, die wir vorbereitet haben, dann für den Beginn der neuen Spielzeit. Und auch tatsächlich bei uns in der Abteilung wirklich auch dieser Geist einfach umging zu sagen, okay, jetzt ist es gerade schlimm. Im Sommer werden die Zahlen sinken und wir werden hoffentlich dann im Herbst wieder, vielleicht nicht richtig, aber dass wir wieder loslegen können. Und alle haben ja nun genau auf diesen Zeitpunkt zugearbeitet. Jetzt haben wir begonnen mit der Spielzeit, haben diverse Essenzen, Konzerte, Matineen schon über die Bühne gebracht mit dem Hygienekonzept, was wir genehmigt bekommen haben. Und jetzt wieder der Lockdown. Wenn Sie als Intendant das jetzt einschätzen, wie schwören Sie jetzt Ihr Ensemble darauf ein, sozusagen wieder geduldig zu sein?
Naja, wir sind jetzt nicht mehr in dieser Phase, etwas zu begreifen. Wir haben es begriffen, wir haben es gesehen, wir wissen, um was es geht. Und wir haben ja diverse Konzepte erarbeitet, wir haben die auch wieder verworfen, wir haben uns immer der Situation angepasst. Und ich muss schon sagen, ich habe sehr viele Mitarbeiter, die das auch verinnerlicht haben, die da geduldig mitmachen, die sich einbringen auch in die Konzepte. Es sind nicht immer alle gleich zu überzeugen, das ist ganz klar, weil hier geht es ja auch um künstlerische Arbeit, das muss man auch sehen. Und es geht auch um künstlerische Perspektiven und es geht um künstlerische Exzellenz. Es geht auch um das Zusammenspiel. Ja? Ein Orchester muss auch spielen können. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Kapellmusiker einfach nur zu Hause übt. Die müssen sich ja auch hören, genauso wie ein Chor, ein Staatsopernchor. Man kann die nicht einfach nur in die Isolation schicken. Deswegen haben wir ja versucht, so schnell wie möglich draußen zu sein. Gleichwohl muss man aber auch sagen, es geht hier um gesundheitliche Perspektiven und es geht hier um eine permanent steigende Situation von Infizierten. Ja, die Inzidenz ist im Grunde genommen zeigt massiv nach oben. Und das ist noch nicht vorbei. Und ich glaube, das darf man auch nicht relativieren. Weil wenn man da jetzt nachlässig wird und sagt, also wir trotzen dagegen, dann ist das völlig verkehrt. Ich meine, ich kann viele Menschen verstehen, die Schwierigkeiten haben, die Situation auch auf Dauer zu verinnerlichen. Die Angst haben, weil das bringt natürlich auch Angst, das ist ganz klar. Die unsicher werden, die verunsichert sind und die sich auch natürlich in ihrer Existenz auch bedroht fühlen. Ich rede jetzt ja mal gerade von den freischaffenden Künstlern, die keine Einnahmen mehr haben. Das ist eine ganz schreckliche Situation. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir die nächsten Monate einfach ganz eng zusammenhalten und durch diese Situation durchkommen. Sie wird ja vorbeigehen, das ist doch ganz klar. Es zeichnet sich ja jetzt ab, dass es Impfstoff gibt, aber den gibt es auch nicht von heute auf morgen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auch im Januar und im Februar noch im Hinkelmodus arbeiten werden müssen und diese Ungewissheit weiter haben. Und ich gehe auch davon aus, dass sich erst im Laufe des Frühjahrs langsam eine Perspektive abzeichnet, damit irgendwann mal ein Impfstoff da sein. Da müssen ja erstmal Millionen von Menschen diesen Impfstoff, müssen auch willig sein oder willens sein, diesen Impfstoff natürlich sich verabreichen zu lassen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und dann wird es über den nächsten Sommer hinaus dauern, bis dann wieder eine Normalität einkehrt. Also ich bin da relativ realistisch, was das angeht.
Die künstlerische Perspektive, Sie haben es eh schon genannt natürlich, dass das eine Sache ist, die ja nicht von jetzt auf gleich, also dass in dem Moment, in dem wir theoretisch am 1. Dezember wieder spielen dürfen, dass wir einfach das Licht anmachen und dann sind wir wieder da, sondern das ist ja tatsächlich einfach eine Sache, die man entwickeln muss. Jetzt dürfen wir probieren. Wir haben den Probenprozess, den wir weiterführen können, im Gegensatz zum ersten Lockdown, also zumindest am Anfang, und können also jetzt weiter probieren, müssen aber eben die künstlerische Perspektive, wie Sie gerade auch gesagt haben, ja einfach weiterführen bis ins neue Jahr, bis in die neue Spielzeit.
Aber wir müssen sie auch immer wieder hinterfragen, ja, weil wir können natürlich Perspektiven entwickeln, Frau Schunke, aber das heißt natürlich lange nicht, dass wir auf dieser Spur bleiben können. Schauen Sie, die jetzige Corona-Verordnung, auf der Basis oder abhängig von dieser Verordnung haben wir natürlich auch unsere Hygienekonzepte. Mhm. Und das sieht im Moment nichts anderes vor als pausenloses Spielen unter 2 Stunden und vor 331 Menschen maximal. Das heißt, das ist natürlich eine bittere Pille, aber diese Verordnung gilt erstmal. Mhm. Ja? Und solange da draußen sich nicht was nach unten bewegt wieder in dieser Corona-Entwicklung, wird sich diese Verordnung auch nicht lockern lassen.
Das heißt, das ist einfach so. Das heißt, Sie müssen eigentlich jeden Tag eigentlich Dinge beschließen, bei denen Sie nicht wissen, ob die am Tag danach noch gültig sind, beziehungsweise Ihren Mitarbeitern immer wieder Perspektiven mit auf den Weg geben, dabei zu bleiben und die Sachen weiter vorzubereiten. Also gerade jetzt bei mir ganz, ganz konkret. Ich habe jetzt noch in dieser Spielzeit, Ende der Spielzeit, die Turandot auf der großen Bühne und das Schlaue Gretchen auf Semper 2. Das sind jetzt so Projekte, bei denen ich jetzt einfach so arbeite, weiter mich in Videokonferenzen mit dem Regie-Team treffe, weiter an der Fassung arbeite, eigentlich erstmal alles so weitermache, als wenn wir es ganz normal aufführen können. Immer natürlich mit dem Optimismus, dass irgendetwas davon wirklich stattfinden wird. Aber für Sie natürlich gerade als Intendant ist das auch schwierig, weil Sie eigentlich immer motivieren müssen und eigentlich bei dem, was Sie heute entscheiden, oft gar nicht wissen, ob es am nächsten Tag dann noch so ist.
Das ist richtig. Und im Grunde genommen ist ja der Intendant ein Ermöglicher. Ja? Mhm. Und man steht jetzt so vor seinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie ein Verhinderer da, ja, obwohl man das gar nicht ist. Also es entspricht ja nicht meinem Naturell, hier etwas verhindern zu wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ich muss halt ganz rational und mit Fürsorgepflicht und Verantwortung an die Situation gehen und das auch mit den Kollegen absprechen, wie wir Entscheidungen treffen. Es gilt hier zu verhindern, dass Menschen krank werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Das steht an erster Stelle. Da haben Sie recht.
Und bei all dem künstlerischen Impetus und bei allen Visionen, die wir haben, steht das immer noch an erster Stelle. Und ich kann alle die verstehen natürlich, die auf die Bühne wollen, die spielen wollen. Aber das können wir nicht einfach nur so machen. Mhm. Und da gilt es einfach, Regeln zu beachten. Und da müssen wir flexibel sein und ich vor allem auch. Und halt immer wieder neue Denkmuster, neue Denkmodelle aufstellen und die alten verwerfen. Und wir müssen uns der Situation anpassen. Also die Motivation reicht eigentlich dahin, dass ich sage, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns anpassen, wir müssen einfach immer wieder neu die Situation durchdenken, aber wir haben schon einiges an Übung drin. Mhm. So. Was wir aber nicht können, ist einfach nur trotzen.
Das
und,
geht nicht.
Und das geht nicht. Und das erlebe ich aber auch, ja, im Betrieb. Und ich glaube, das ist falsch, weil das wäre Realitätsferne.
Es ist natürlich einfach nicht so einfach zu bewerten. Ne? Das ist also einfach, die Situation ist ja für alle überfordernd, beziehungsweise so weit fordernd, dass wirklich der Begriff Flexibilität auch nochmal eine ganz neue Definition bekommt davon. Und wir können letztendlich ja nur alle zusammenstehen. Und gerade deshalb, wenn wir jetzt im Dezember wieder spielen dürften, sozusagen, jetzt am 1. Dezember wieder anfangen mit der Wiederaufnahme vom Nussknacker, wofür ja gerade jetzt auch in dieser Minute die Staatskapelle gerade eine Orchesterprobe durchführt dafür. Wie gehen wir mit dem Programm um? Was erwartet uns im Dezember?
Naja, wir haben natürlich jetzt auf der Basis des genehmigten Hygienekonzepts mit 331 Zuschauerinnen und Zuschauern pausenlose Fassungen zu spielen und müssen im Grunde genommen in diesem reduzierten Modus bleiben. Das heißt, es wird einen adaptierten Nussknacker geben, den Aaron Motkin natürlich entsprechend auch anpasst. Ich finde es ja wunderbar, wie er sich da auch flexibel zeigt und kooperativ. Also das ist toll, muss ich schon sagen, geradezu vorbildhaft. Und wir werden natürlich auch unsere neu rausgebrachte Zauberflöte in der Form, wie wir sie jetzt am vorletzten Sonntag auch gezeigt haben, werden wir wieder in den Spielplan reinnehmen. Ist ja eine Neuproduktion, ja,
genau.
Quasi pausenlos, aber fast in voller Länge mit Kürzungen. Wir werden Hänsel und Gretel spielen, adaptiert natürlich auch in einer Länge. Und ein ganz besonders tolles Projekt, glaube ich, ist Verdis Attila. Mhm.
Also eine konzertante Produktion.
Eine konzertante Produktion. Die haben wir jetzt anstelle von Nabucco gesetzt, weil Nabucco ist eine große Choroper, die können wir in diesem Bühnenbild gar nicht spielen, sodass wir im Grunde genommen jetzt auf der leeren Bühne Chor und Sänger haben und im Orchestergraben das Orchester und dann spielen wir zur Freude unseres Publikums, die dürfen das entdecken, Verdis wunderbare Oper Attila in einer tollen Besetzung. Es gibt ja auch die Tosca, die
genau, wieder Genau, Tosca raus. In unserer Essenzfassung.
Essenzfassung, wir wollten ja eigentlich darüber hinausgehen, in die pausenlose Fassung, aber das wird jetzt einfach nicht möglich sein, weil wir dürfen nach wie vor nicht pausenlos spielen.
Das ist übrigens ganz grandios, wie die Spielleiter des Hauses einfach da ganz schnell Kurzfassungen bzw. adaptierte Fassungen hergestellt haben. Gerade bei der Zauberflöte, die Sie gerade erwähnt haben, war ja auch sozusagen zwei Tage vor der eigentlichen Premiere ist erst die adaptierte Fassung hergestellt worden, sozusagen. Herr Theiner, ich höre gerade die Pausenklingel jetzt an dieser Stelle, was eigentlich schon bedeutet, dass unsere kleine Gesprächspause in unser beider Arbeitsalltag dann jetzt schon fast zu Ende ist. Ich würde jetzt als nächstes wieder in mein Büro zurückgehen und die Texte fürs neue Spielzeitheft schreiben. Zur neuen Spielzeit, was kann man sagen dazu? Wie gehen wir damit vor? Die Susanne Springer, die Leiterin der Marketing- und Kommunikationsabteilung, hat schon angekündigt, dass unsere Broschüre natürlich später erscheinen wird, dann im nächsten Jahr als üblicherweise. Aber im Grunde, wie schauen Sie auf die neue Spielzeit dann?
Also wir planen und arbeiten alles so, als würde es ganz normal kommen. Weil wir gehen mal davon aus, dass selbst die von Ihnen angesprochene Turandot-Verschuldete Dramaturgin, wie sie auch sind. Obwohl das eine riesengroße Choroper ist und wir im Moment ja dieses tolle Kollektiv des Staatsopernchors gar nicht so auf die Bühne bringen dürfen, dass das natürlich stattfindet. Und wenn es im Frühjahr oder im Sommer, es kommt ja im Juli erst raus, immer noch nicht besser sein wird, dann werden wir immer noch Entscheidungen treffen müssen. Aber erstmal, und das müssen wir mit allen Stücken machen, auch die in der nächsten Spielzeit kommen. Aber wie wir das jetzt auch gemacht haben mit den Stücken, die bisher nicht kommen konnten, ja, wir haben die alle geprobt, wir haben sie alle beleuchtet, wir haben sie eingeleuchtet, wir haben die Bühnenbilder und die Kostüme hergestellt und alles. Es ist quasi im Grunde genommen alles fertig und abrufbar. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würden die Stücke nie kommen können. Denn an dem Tag X, wo wir wieder spielen dürfen, komplett normal spielen dürfen, können wir doch nicht wochenlang zumachen, um all diese Stücke zu proben und technisch einzurichten. Das heißt, das müssen wir jetzt machen. Und die Werkstätten sind ja damit auch beschäftigt. Mhm. Die Regisseure kommen dann auch wieder zurück. Der Josef Ernst Köpplinger hat jetzt eine quasi Corona-Zauberflöte bereitet. Der wird sicher noch ein paar Tage wiederkommen, wenn sie dann in ganz normaler Länge gespielt werden darf, um da nochmal Hand anzulegen. Und wenn ich in die nächste Spielzeit schaue, den Titel will ich jetzt noch nicht verraten, natürlich. So weit sind wir noch nicht, aber wir haben natürlich einen ganz spannenden Spielplan mit wunderbaren Titeln, mit Regisseuren, die großartig sind, und da werden wir natürlich alles erstmal so durchziehen in der Planung und auch in den Gesprächen, in der Vorbereitung, als gäbe es gar kein Problem.
Genau so ist es. Ich glaube, an Ideen fehlt es uns sowieso niemals. Und wenn ich mal eben so überlege, gerade die Stücke, die jetzt hätten auch in dieser Spielzeit schon stattfinden sollen, auch die kleineren Formate natürlich, damit könnte man ja nochmal ganze 5, 6 andere Spielzeiten dann irgendwie füllen. Das heißt also, das wird sicherlich überhaupt kein Problem sein, dass wir unserem Publikum dann in welcher Form auch immer wieder gegenübertreten können, um einfach zu spielen und da zu sein und Kunst zu machen tatsächlich. Mein größter Wunsch, Herr Theiler, ist, irgendwann tatsächlich dem Publikum wieder gegenüberstehen zu können, eine Einführung zu machen, wirklich ein Feedback zu bekommen zu dem, was wir tun. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich kann mich Ihnen an die anschließen. Ich wünsche mir ein volles Haus, wie wir das hatten, ja, vor Mitte März oder vor dem 12. März. Wir hatten eine Auslastung, die war sensationell, die war bei 92%, und das möchte ich natürlich wieder erreichen. Ob das so schnell gehen wird, weiß ich natürlich nicht. Eine Sache wird natürlich sicher auch nicht ganz unproblematisch sein, sich wieder zurückzufinden in eine Normalität und mit dieser ganzen Hypothek dann umzugehen, die Corona und diese ganze Pandemie dann hinterlässt. Also wir werden alle aufatmen, wenn es vorbei ist und wenn es diesen Impfstoff gibt. Aber wir werden sicher unter den Folgen noch lange leiden und zu kämpfen haben mit den ganzen Verwerfungen. Wir werden anders da aus dieser Krise rauskommen, als wir reingegangen sind. Wir werden viel gelernt haben. Es wird aber auch sicher die Frage nach der Wirtschaftlichkeit sich stellen in Zukunft und wie das alles im Grunde genommen im Nachhinein zu bewerten ist und auch finanzierbar. Und ich glaube, man wird noch viel über Geld reden müssen. Und das ist etwas, was mich ebenfalls auch beunruhigt. Und ich hoffe, dass die in der ganzen Kulturlandschaft, die sich ja wiederholt jetzt im Grunde genommen die Knie gezwungen sieht durch diese Pandemie, dass die sich wieder aufrappelt in ihrer ganzen Breite. Ja. Und nicht allzu starke Verluste und Verlustspuren hinterlässt. Und ganz ohne wird es nicht gehen, das weiß ich.
Aber es ist halt eben einfach auch wie mit allen anderen gesellschaftlichen Phänomenen. Es wird einen Ausdruck durch die Kunst und in der Kunst geben. Und die Kunst wird auf die eine oder andere Art und Weise das verarbeiten und damit umgehen. Und vielleicht sehen wir dann auch bald mal ein Corona-Stück auf der Bühne, das nicht unter Corona-Bedingungen, aber zur Thematik Corona sich äußern wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für diese kleine Momentaufnahme, und einen schönen Abend noch.
Ja, auch ich habe so lange verbunden. Danke sehr.